Und jeder, der für mich an Menschen glaubt, an Gemeinschaft glaubt, an die Liebe glaubt, was Dinge sind, an die ich sehr stark glaube, das ist für mich eine gläubige Person. Und der glaubt an Gott. Und das sind Synonyme für Gott.
Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur ersten Ausgabe unseres neuen Podcasts, der erstellt wird in Zusammenarbeit mit der Redaktion des Gemeindebriefs der Evangelischen Kirchengemeinde Basdorf-Wandlitz-Zühlsdorf. Und den Titel trägt Dazwischen. Menschen vor Ort und zwischen den Welten. Wir wollen, dass Mitbewohnerinnen und Mitbewohner aus unseren Orten sich näher kennenlernen, Menschen sich zwischen manchmal gegensätzlichen, manchmal verbindenden Welten bewegen, zwischen Religion und Politik, zwischen Familie und öffentlichem Engagement, zwischen Hand- und Kopfarbeit, zwischen Stadt und Land. Es sind die Zwischentöne, die uns interessieren. Und das Suchen nach Wurzeln, nach Werten, nach Hoffnungen, nach Ängsten und vielleicht hier und da sogar nach dem Göttlichen, was uns im Alltag begegnen kann. Heute spreche ich mit Katharina Tarjan, Leiterin der Kantorei Wandlitz, die seit, was hast du gesagt, 21 Jahre am schönen, stolzen Hagener See wohnt, mit ihrem Mann und ihren zwei erwachsen werdenden Söhnen, kann man das so sagen? Oder erwachsen?
Ja, die sind, ja doch, erwachsen werdend ist ja, ganz gut. Ja, die sind manchmal schon ganz schön erwachsen, aber ja, wie das
ja
so
relativ,
ist.
Ne?
Ist ja
auch
relativ,
das,
genau.
Und ein Disclaimer, wie man neudeutsch sagt, muss ich vorne anstellen. Ich bin gegenüber Katharina Tarjan kein neutraler Interviewer. Seit 13 Jahren verbringe ich viele glückliche Montage bei den Proben der Kantorei und 3 bis 5 Mal im Jahr bewegende Konzertprogramme, bei denen ich im Bass mitsinge. Ich bin also voreingenommen, ich bin ein Fan der Kantorei und ich erlebe die Kantorei für mich selbst als eine große Bereicherung. Und daran hast du, liebe Katharina, natürlich einen großen Anteil. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Dazwischen heißt unser Podcast und ich erlebe dich als einen Menschen, der auf besondere Weise zwischen den Welten lebt, zwischen Bühne und Chorraum, zwischen Berlin und Brandenburg, zwischen geistlicher Musik und weltlicher Kunst, zwischen künstlerischer Präzision und menschlicher Ermutigung. Und mich interessiert sehr, wie diese verschiedenen Welten in einem Leben zusammenfinden.
Ja, das klingt ja sehr spannend. Also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich die Reihe eröffnen darf. Ja, genau. Ist mir eine Ehre.
Genau. Und die erste Frage kann natürlich gar nicht anders lauten. Hier steht Herkunft und innere Spur. Aber eigentlich muss ich als erstes fragen, was machst du eigentlich? Ich meine es jetzt in erster Linie das, was man normalerweise beruflich nennt.
Mhm. Ja, normalerweise beruflich ist schon mein gutes Stichwort, weil mein Beruf ein bisschen vielleicht nicht ganz so normal ist. Das ist in gewissem Sinne nicht nur ein Beruf, aber alles, was ich mache, hat letztlich mit dem Gleichen zu tun. Also du hast ja schon gesagt, die Kantorei Wandlitz, da hängt ja auch noch ein Jugendchor dran, ein Kinderchor dran, eine Nachwuchsgruppe dran. Das ist also eine recht große Gemeinschaft von Menschen, die zusammen musizieren. Darauf kommen wir ja später bestimmt auch nochmal zu sprechen. Dann mache ich viel beim Kinderopernhaus der Staatsoper in Berlin und bin relativ neu jetzt seit letztem Jahr bei dem Sing-Projekt vom Berliner Rundfunkchor. Das ist das Education-Projekt vom Rundfunkchor. Und ich bin Librettistin für Kinderopern und Kindermusicals. Also das hat alles mit Musik zu tun, mit Musiktheater zu tun, mit Menschen zu tun in sehr unterschiedlichem Alter. Ich bin sozusagen zwischen den verschiedenen Altersgruppen unterwegs und das ist mein Beruf.
Wow, dazwischen.
Dazwischen, genau.
So vielen Genres. Ich will nochmal zurück. Was glaubst du, was in der Kindheit und im Heranwachsen die Wurzeln, die Grundlagen, die Bedingungen waren, dass es dich letztlich, ich will gar nicht sagen auf die Bühne, sondern ich will auch nicht sagen auf die Musik, denn du hast ja auch das Librettisten, das ist für mich so ein erster ganz großer, nicht Gegensatz, aber doch eben dazwischen. Dramaturgie und Chor ist erstmal überhaupt nicht dasselbe, auch wenn es auf der Bühne dann zusammenkommt oft. Also was glaubst du, was in deiner Kindheit dich dahin dir den Weg geöffnet hat auch in diese Welt.
Ja, das ist, wenn man mein Elternhaus sich anschaut, ist das fast ein bisschen überdeutlich. Ich bin total mit Musik aufgewachsen, bin mehr oder weniger im Grazer Opernhaus, wo mein Vater Sänger und Verwaltungsdirektor war, aufgewachsen. Meine Mutter ist Schulmusikerin und Musikwissenschaftlerin. Mein Vater war Sänger, aber eben auch BWLer. Also der hat so ein bisschen diese praktische Seite nochmal anders damit verbunden. Und ich habe als ganz, ganz, ganz kleines Kind angefangen mit Klavierspielen, mit Singen, mit Theaterspielen intensivst in Berührung zu sein. Es gibt Fotos von mir mit meinem Vater, wo wir Szenen aus der Zauberflöte nachspielen. Wir waren dann natürlich das Liebespaar, weil ich das als ganz kleines Kind auch schon gesehen habe. Und ich habe immer meinen Vater auf der Bühne gesehen und mit meiner Mutter zu Hause auch sehr viel musiziert und sehr früh lesen gelernt und wahnsinnig gerne gelesen bis heute. War und bin ich eine unfassbare Literaturverschlingerin. Und eigentlich habe ich auf eine Art immer das weitergemacht, was mich als Kind schon glücklich gemacht hat. Und das macht mich bis heute glücklich. Und deshalb war das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Weg. Also ich bin sehr glücklich und dankbar, dass sich daraus ein Beruf hat machen lassen. Das ist in dem Bereich ja nicht ganz so einfach. Für mich hat das funktioniert und deshalb würde ich auch eigentlich immer junge Leute ermutigen, ja, um das jetzt mal so kitschig zu sagen, ihrem Herzen zu folgen. Also wenn man eine Sache wahnsinnig liebt und wahnsinnig gerne macht, dann ist es immer den Versuch wert, da einen Beruf und ein Leben draus zu machen. Denn man verbringt viele Stunden jeden Tag damit. Und wenn das was ist, was einem so viel zurückgibt, dann macht man irgendwie was richtig.
Ich will aber gleich anknüpfen an diese Dualität, will ich es mal nennen, Chorleitung, selber, du singst ja auch selber in einem Chor,
ja,
ne?
Ja.
Dramaturgie und Schreiben, also Librettisten, sind das für dich verschiedene Berufe oder ist das eine gemeinsame Berufung und was ist das Gemeinsame daran?
Ja, das trifft sich an einer Stelle, wo, sagen wir mal im weitesten Sinne, die Musik und das Musiktheater und die Literatur als Künste zusammentreffen, die das menschliche Leben untersuchen, verhandeln, darstellen, Emotionen greifbar machen, Geschichten erfinden, in denen dieses Leben für uns irgendwie begreiflich wird. Das, so könnte man das vielleicht sagen. Das ist für mich eigentlich der Berührungspunkt. Das sind dann nur verschiedene Kunstformen, die ja aber sehr eng miteinander interagieren. Und gerade das Musiktheater ist ja wirklich die Kunstform, in der das alles zusammenkommt. Da gibt's Musik, da gibt's Theater, da gibt's Text, also Literatur. Da gibt's darüber hinaus das darstellende Spiel. Da gibt's darüber hinaus dann Kostümbild, Bühnenbild, Licht, heutzutage Videotechnik, was noch alles dazukommt und so. Also das ist eigentlich so die größte Gesamtkunstwerkform. Und Spuren davon finden sich ja aber natürlich auch in einem einfachen Chorkonzert, was ja auch eine Reihenfolge braucht, die funktioniert. Das ist auch eine dramaturgische Arbeit. Die Sänger, das weißt du selbst als aktiver Sänger ja auch sehr gut, die sind auch nicht nur Musiker in dem Moment, die sind auch Darsteller. Die müssen auf der Bühne auch was performen und was ausstrahlen, in einer bestimmten Weise die Bühne oder den Auftrittsort betreten, die schon mal irgendwie richtig aussieht und mit der Musik was zu tun hat. Also dieser ganze performative Aspekt, das ist das, was das letztlich verbindet.
Spannend. Und Sie sind ja auch Rezitatoren. Also nicht erst, wenn Sie ohne Musik ein Gedicht vortragen, was auch in deinen Konzerten immer häufiger vorkommt, sondern eben auch bei, nicht nur auch beim Solo, sondern die Phonetik, das habe ich ja auch in diesen 13 Jahren gelernt, ist ja unglaublich wichtig. Vokale, Konsonanten, Unterschiede, lang, kurz und so weiter. Ich mache mal einen großen geografischen Sprung. Du lebst am Stolzenhagener See. Wir gucken hier auf den See drauf, du hast die Fotos, oder von deinem Sohn, glaube ich, habe ich die Fotos bei Instagram gesehen, beim Eislaufen, als er mal wieder dazugelaufen war. Also ganz viele unterschiedliche Aggregatzustände. Was bedeutet dir das Leben zwischen Berlin und dem Stolzenhagener See? Was gibt dir die Stadt und was das Leben auf dem Land? Und ist dieses dazwischen eher Spannung oder Kraftquelle?
Ich finde, dass das für mich mittlerweile eher eine Kraftquelle geworden ist. Natürlich werden viele auch sagen, ach du liebe Zeit, die Pendelei nach Berlin und das ist ja furchtbar. Da muss ich natürlich sagen, ich habe großen Respekt vor den Berufspendlern, die jeden Morgen um 7 schon in der Bahn sitzen und dann vielleicht um 17, 18 Uhr jeden Tag erst zurückkehren. Ich glaube, in dem Moment kann das sehr anstrengend sein. Ich habe nur 2 feste Tage, manchmal einen dritten, wo ich in Berlin sein muss beruflich. Das ist gut machbar. Ich verbringe also relativ viel Zeit hier draußen. Das ist für mich sehr schön, weil ich auch wieder die Anbindung an die Kindheit. Ich bin auch mit einem Haus und einem Garten groß geworden, wo man jederzeit die Tür aufmachen und rausgehen konnte. Und finde deshalb dieses in der Natur sein und gerade auch am Wasser sein, ist was, was ich wahnsinnig schön finde und wahnsinnig liebe. Das ist eine ganz große Kraftquelle, einfach hier zu sitzen und aufs Wasser zu gucken, so wie du gerade gesagt hast. Ich würde aber nie so weit draußen leben, dass eine große Stadt nicht erreichbar wäre, weil da würden mir halt wahnsinnig die Kultur fehlen, die Veranstaltungen fehlen, manchmal auch die volle Stadt, manchmal auch die nervige Stadt. Also den Kontrast finde ich auch sehr, sehr schön. Also ich bin ganz, ganz glücklich, dass ich das so beides haben darf in meiner Lebenssituation.
Der touristische Spruch, den Wandlitz seit, ich weiß nicht, 2 Jahren prägt, Wandlitz echt schön hier, der stimmt ja auch, also für fast alle. Es gibt ein paar ganz wenige Wohnblöcke, wo ich dächte, da möchte ich jetzt nicht unbedingt nur vom Balkon zum gegenüberliegenden Block schauen. Und trotzdem ist natürlich klein, es ist ja nicht immer eine Kleinstadt. Wenn man es zum Beispiel mit Bernau vergleicht, ist auch nicht mehr Dorf, es ist so eine merkwürdige Zwischengröße und es hat ja auch was von, ja, oder manchmal denkt man, es ist so beschränkt, so begrenzt, so spießig möchte ich fast gar nicht mehr sagen, da fallen mir andere Orte ein, die viel, viel spießiger sind, aber trotzdem, es ist der Vorteil der Stille, der Abgeschiedenheit, auch der Vereinzelung. Zum nächsten Nachbarn ist es eben nicht nur eine dicke Betonmauer, sondern 10 Meter bei den allermeisten Einzelhäuser, Grundstücken, die hier sind. Also ich will gar nicht sagen, wie gehst du mit der Beklemmung um? Das unterstellt ja schon, dass das so dominant ist. Aber mich interessiert sehr stark, seit ich hier bin, wie sich Wandlitz verändern könnte von einer Schlafstadt, die ausschließlich zum Schlafen in den eigenen Garten, Zäunen und ansonsten alles in der Kultur, alles Kino, alles Theater, aber auch berufliche Karriere in der Metropole stattfindet, wie wir hier zu so einem Suburb, zu einem Vorstadt werden. Also zu dieser Problematik, wie ist dein Ort, deine Verortung in diesem sich ändernden Wandlitz mit viel Spießertum, mit furchtbar viel Konflikten in der Kommunalpolitik, glaube ich, mehr als in anderen Orten.
Ja.
Und ich weiß von dir, dass du auch nicht immer nur glücklich bist über die kulturpolitischen Entscheidungen. Ist ja erstmal normal, aber es ist doch auch irgendeine Spannung auf dem Kaff. Na, es ist ja kein Kaff, aber nicht im Prenzlauer Berg ein wunderbares Loft zu bewohnen.
Ja, also ich glaube, meine Situation hier ist insofern ein bisschen luxuriös, weil ich zwischendurch immer wieder Momente habe, wo ich genau, wie du gerade auch sagtest, denke, oh, spießig hier, langweilig hier, was sind denn hier für Leute, mit was für Mienen laufen die rum, dann ist manchmal jemand so sinnlos unfreundlich und was ist das hier für eine Art, also das sind Sachen, die mich auch manchmal ärgern und aufregen. Und dann erlebe ich aber immer wieder, natürlich erlebe ich das jeden Montag, was für unfassbar tolle Menschen und viele davon einfach in diesem Chor sind. Auch die Kinder, die da sind im Kinderchor und die besondere Gemeinschaft zwischen denen und auch die Eltern dieser Kinder und wie die sich engagieren überwiegend. Also da erlebe ich einfach ganz, ganz tolle Menschen und offene Menschen und die ihrerseits eben auch sich wünschen, dass hier lokal wirklich was Tolles los ist, was eben nicht nur klein, klein und ach ja, und wir sind ja nur auf dem Dorf, sondern die eben genau mit versuchen wollen, daraus auszubrechen. Und ich erlebe das auch ganz stark bei allem, was man hier veranstaltet, dass einfach nach einem Konzert oder nach einer Aufführung Leute kommen und sagen, wow, großer Bahnhof, toll, davon brauchen wir hier mehr. Und da merke ich, da ist schon so ein Spirit, der was anderes will. Es gibt ja auch immer mal Angebote im öffentlichen Raum, über die man sich wahnsinnig freut oder wahnsinnig traurig ist, wie wenn jetzt zum Beispiel ein Buchladen dann schließen muss nach etlichen Jahren und man sagt, Mann, das ist eine Sache, die ging eigentlich genau in die richtige Richtung. Das ist genau das, was man sich für die Ortsentwicklung wünschen würde. Oder so Sachen wie die Löwen-Movie. Das ist ja mit Recht eine ganz große Erfolgsgeschichte. Und ja, es gibt einfach hier auch tolle Kulturschaffende. Auch der fabelhafte Bernd Sahling, den ich kennenlernen durfte durch den tollen Film, der über den Kinderchor gemacht hat im vergangenen Jahr, wo ich jetzt auch traurig bin, dass diese Filmreihe zum Beispiel nicht fortgesetzt wird. Also es gibt viele Menschen, die man hier zusammentrommeln könnte, um da mehr zu bewegen. Und ja, also da wäre ich auf jeden Fall dabei, wenn das stattfinden würde oder bei allem, was da stattfindet, genau, bin ich also gern dabei.
Ich wollte sagen, da bist du dabei. Ja. Und deine Antwort auf meine Frage, die mir erstmal so ein bisschen gekünstelt rauskam, zeigt mir eigentlich, die Kantorei ist wie manche andere, man kann über das Theater unterschiedlicher Meinung sein, trotzdem ist es erstmal auch ein Treffpunkt von Kulturinteressierten.
Natürlich, wunderbar, dass das da ist.
Wird ja nicht sterben, ohne dass es was Neues gibt. Das zeichnet sich ja schon ab da so gegenüber, dass viele Menschen versuchen, zusammen mit Melanie da ein Kulturhaus oder was auch immer weiterzuführen. Aber was mir eben nochmal bewusst geworden ist, dass es sowas wie die Kantorei Wandlitz gibt, ist eben einfach auch ein Katalysator. Also wenn es sowas wie die Kantorei gibt, dann ist auch Platz für Theater, für Buchhandlungen, für Lesungen, für ja vielfältige Treffpunkte, Räume, wo wir zusammenkommen. Ich glaube, das ist in unserer aktuellen Diskussion über den Zustand der Demokratie das Wichtigste. Räume, wo wir zusammenkommen können, uns begegnen können und uns artikulieren können.
Und da gibt es natürlich auch noch mehr. Also muss man in dem Zusammenhang vielleicht auch mal sagen, es gibt ja noch zum Glück noch mehr Chöre vor Ort. Es gibt andere Vereine, die sehr aktiv sind. Wir haben ja letztes Jahr mit dem PSV Basdorf zusammengearbeitet für die Aufführungen. Das war eine ganz, ganz schöne Zusammenarbeit und das ist auch ein toller Verein, auch die Eastside Fun Crew hier. Also mir fallen wirklich ganz, ganz viele ein. Wahrscheinlich vergessen wir jetzt im Gespräch irgendwen und die sind dann hoffentlich nicht beleidigt,
nein, darum
weil uns einfach gerade nicht alles einfällt.
Uns so, das ne? gemeinsam ins Bewusstsein zu rufen.
Ja.
Ich sag ganz oder denke ganz oft den Satz, wenn Wandlitz wüsste, was Wandlitz weiß, wenn Wandlitz spürte, was alles, du hast die Kulturschaffenden genannt, aber auch wenn so ein Sportverein eben nicht nur als Sportverein bleibt, sondern sich in die Kultur hineinbegibt. Ich habe das damals sehr, sehr bewusst miterlebt und auch mitbeworben, das Kindermusical in dieser Neubausiedlung, Basdorfer Gärten.
Basdorfer Gärten, ja.
Und mit Menschen gesprochen, die so froh waren, dass da in der Sporthalle nebenan ein Kulturevent stattfindet. Da ist ganz viel im Umbruch, viel mehr als sich in der Lokalpresse und erst recht als sich im kommunalen Parlament widerspiegelt. Nur will ich nochmal zurückkommen zur Kantorei. Du hast ja schon dargestellt, dass es eben auch ein Mehrgenerationenhaus ist. Das ist ja vielleicht eines der Geheimnisse auch, warum die wächst und wie ich finde immer besser wird. Menschen, die man in der Kantorei spricht und in den 13 Jahren kriegt man ja viel Weihnachtsfeiern und Jubiläen mit und immer wieder kommt das eine große zum Ausdruck. Katharina, du motivierst uns auf eine Art und Weise, die uns ermutigt, immer mutiger zu werden und an uns, an unsere Stimme, an unsere Fähigkeit, an unsere Rezitation, an unsere Atemtechnik und so weiter zu glauben. Wie gelingt es dir, Menschen im Chor zu stärken, statt zu verletzen? Und das scheint mir ein Geheimnis zu sein von deiner Chorleitung, von der ich vermute, dass wir sie auch jenseits von Chören und von jenseits von unmittelbarem künstlerischen Ausdruck in unserer Gesellschaft mehr bräuchten, zu korrigieren, ohne zu verletzen oder zu korrigieren. Ja doch, ich bleibe jetzt erstmal dabei, weil in der Kunst muss es dann auch die Korrektur sein. Da geht es nicht darum, zu verstehen, Verständnis zu haben, dass du anders singst, wie ich will, sondern da geht es auch um Korrektur, ohne zu verletzen.
Das ist eine sehr gute Frage. Genau, wie du richtig sagst, die Kunst braucht bis zum gewissen Grad eine Hierarchie und Kritik, um gut zu sein und um dem gerecht zu werden, was man da tut. das ist, glaube ich, was auch alle verbindet, dass man sagt, dass allein die Musik, die wir aufführen, das sind großartige Kunstwerke und man kann das nicht verhunzen. Man muss versuchen, das adäquat aufzuführen und man muss versuchen, ein Niveau zu erreichen und eine Ambition zu erreichen. Auf der anderen Seite versuche ich, glaube ich, immer einen Weg zu finden, dass das nicht so stark in die Richtung geht. Wie soll ich das sagen? Also ich würde sagen, unsere gesamte Gesellschaft, auch das Schulsystem, sind sehr daran gewöhnt, defizitorientiert zu gucken. Also wir winken das, was gut ist, als selbstverständlich durch. Wir erwarten das und wir gucken immer dahin, wo macht jemand was falsch? Wir haben insgesamt keine gute Fehlerkultur in der Gesellschaft, würde ich behaupten. Und wir gucken immer, wo macht jemand was falsch? Und oft ist unsere Reaktion der Person dann dafür, eins auf den Deckel zu geben und zu sagen, das war falsch, das war schlecht, mach das besser. Das ist natürlich ein Feedback, was per se erstmal nicht dazu führt, dass Menschen sich öffnen. Ich glaube aber, dass man, um wirklich besser zu werden, muss man sich öffnen dürfen. Und darum versuche ich natürlich in einer Art kritisch zu sein, die das ermöglicht, dieses Öffnen. Es gibt Momente, da stößt man an seine Grenzen. Ihr erlebt mich natürlich auch mal genervt und mal ungehalten und mal gibt's auch einen Punkt, wo auch ich dann sage, nee Leute, jetzt ist mal gut hier. Aber ich versuche eigentlich dran zu bleiben an einer Freundlichkeit, an einem konstruktiven Feedback. Das sagt man, das ist ja so ein Schlagwort, sagt man immer gerne, konstruktiv. Was heißt denn das eigentlich? Das heißt für mich, ich muss eigentlich immer versuchen, nicht den Fehler draufzulegen, was noch nicht gut war, sondern zugleich immer einen Weg aufzumachen und zu sagen, warum ist es denn nicht gut und was konkret müssen wir denn ändern, damit es gut wird? Und dann versuchen wir gemeinsam, so nah es eben geht, an das Gute ranzukommen. Und irgendwann ist natürlich der Punkt, wo man auch sagen muss, ja, okay, gut genug, es ist immer noch ein Amateurchor. Ich mag das Wort Amateur manchmal lieber als Laie, weil im Amateur das Lieben, die Liebe zur Sache drin steckt. Und weil ich weiß, dass wirklich alle versuchen und lernen und sich engagieren. Und irgendwann ist es dann halt auch gut genug und manchmal ist es dann aber eben auch richtig gut. Und dann freuen wir uns alle.
Und manchmal habe ich halt auch erlebt, dass du kurz vor dem Konzert sagst, nee, das nehmen wir raus, das kommt beim nächsten Mal, wir sind noch nicht gut genug.
Natürlich.
Mir ist, als du jetzt erzählt hast, ein Spruch eingefallen, den wir dir schon auf x Tassen, glaube ich, haben brennen lassen. Einiges ist schon ganz gut. Also dann weiß jeder, da ist noch ganz schön viel falsch. Aber es ist genau der Punkt. Du hast diese 40 oder ich weiß gar nicht, was die derzeitige Zahl ist, diese ganz unterschiedlichen Menschen, die in dieser Erwachsenenkantorei zusammenkommen. Ich denke immer, das ist eigentlich relativ die ganze Breite der Gesellschaft. Also was ich da erlebt habe, was ich für Vorurteile überwunden habe, weil ich dachte, boah, der oder die ist ja so verbiestert und dann sie kennenlernen. Und manchmal erst über die Stimme. Ich habe das Gefühl, dass du das Diskussionsniveau und den Diskussionsumfang sehr stark reduzierst. Ich habe lange gebraucht, um lernen zu müssen, dass ich nicht in diesem Chor bin, um mich über, keine Ahnung, über Umweltschutz, über Flüchtlinge, über Ukraine oder sonst was zu einigen, sondern über Stimmen zu einigen und über die unterschiedlichen Stimmengruppen und so weiter. Trotzdem, ich habe oft gedacht, wie hält diese Frau das aus, 40 Personen mit ganz unterschiedlichen Sozialisationen, Psychen und so weiter, Dinge, die man nur am Rande mitkriegt, Krebserkrankungen, Trennungen, auch Paarbildung innerhalb des Kurses und wieder auseinander und Gott, was ist eben wie im wirklichen Leben. Aber es spielt keine Rolle oder es spielt fast keine Rolle manchmal, hört man, dass jemand sagt, ich muss ausschalten, weil ich habe und so weiter. Aber was tust? Ich denke mir da manchmal, wenn die da am Montag an ihrem Tisch sitzt oder am Klavier und die Chorprobe vorbereitet, wie schafft man das vorbehaltslos, glaube ich. Nicht bedingungslos zu lieben, das wäre an der Stelle, aber so vorbehaltslos diese 40 Individuen stehen zu lassen und sie trotzdem, also kennenzulernen, um ihre Fähigkeiten in die Musik hineinzubringen und eben auch individuell. Jeder muss ja anders korrigiert werden. Der eine verträgt etwas und beim anderen weißt du, der kippt gleich um, wenn ich da ein falsches Wort bringe. Also quasi deine therapeutische Herangehensweise In der Musikpädagogik braucht man ja, klar.
Ja, ich glaube, das Therapeutische, das ist so ein bisschen immanent bei der Sache, ne? Also ich würde ehrlich gesagt sogar sagen, dass jedes Musizieren immer therapeutisch ist. Also wenn ich mich ans Klavier setze und übe für die Probe ein Stück zu begleiten, dann sind das für mich auch immer therapeutische Minuten. Und wenn ich für mich singe und an meiner eigenen Stimme arbeite, das ist immer therapeutisch letztlich. Das ist in der Gruppe therapeutisch im Sinne, wie du es schon beschrieben hast, dass gemeinsames Singen Menschen verbindet. Da gibt es Studien dazu. Das ist tatsächlich nur das Singen. Da muss man gar nicht weiter miteinander.
Synchronisiert, habe ich jetzt gehört.
Das synchronisiert, ja, absolut, absolut. Auch das gemeinsame Atmen, ne? Das zwingt einen ja in der ganzen großen Gruppe, in dem ganzen großen Ensemble zu einem gemeinsamen Atmen, weil sonst kann man nicht zusammen singen. Und ich denke, dass ich in der Probe im Großen und Ganzen gar nicht so sehr an diese 40 Individuen denke. Natürlich gibt es einzelne Momente, wo, ja, wie du auch schon sagtest, es gibt Leute, wo ich weiß, die kann ich auch mal in der Probe individuell ansprechen und die nehmen mir das nicht krumm, weil das sind oft Leute, mit denen ich sehr lange musiziere und wo ich genau weiß, ich darf dann mal auf die Nase zu was sagen und die Person lacht mal kurz und weiß, was ich meine und setzt das dann um und ist dann besser. Und bei anderen würde ich das nicht machen, weil ich weiß, dass die sich vorgeführt fühlen würden. Und das will man natürlich auf gar keinen Fall. Das ist ein bisschen so eine Balance, aber das ist auch weniger eine gemachte Balance als eine gewachsene. Was halt sehr schön bei dem Chor ist, ist, dass wir hier wirklich eine große Kontinuität haben. Manche Kollegen in Berlin haben ganz anders zu tun mit Fluktuation im Chor, weil natürlich die vorhandenen Angebote vor Ort auch eine ganz andere Vielfalt abbilden. Und weil ich aber bei uns auch das Gefühl habe, dass eigentlich alle Chorgruppen letztlich immer die richtigen Leute anziehen. Also das Projekt hat eine Ausstrahlung und wer von außen neu dazukommt, der wird irgendwie spüren, ich passe da irgendwie rein. Ich habe auch schon öfters erlebt, dass Leute neu kommen und sagen, ich habe euch im Konzert erlebt und ich will unbedingt mitmachen, weil ich habe das Gefühl, das ist mein Chor, das ist das Richtige für mich. Also irgendwie vermittelt sich das dann auch schon so zwischen den Zeilen, zwischen den Proben, zwischen den Konzerten, dass Leute einfach spüren, sie passen da jetzt irgendwie rein.
Und das bietet mir auch ein bisschen den Übergang zu einem anderen Herzensthema. Ich will aber hier versuchen, so wenig wie möglich dogmatisch zu erscheinen, nämlich Glaube, Kirche und kulturelle Weite. Also ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, dass du dich vermutlich als gläubige Christin bezeichnest. Aber das heißt ja heutzutage schon gar nichts mehr. Damit kann man überhaupt nicht irgendjemanden festnageln für irgendeinen Gottesbegriff oder für irgendeiner Halt, vielleicht zu den 10 Geboten. Aber da gibt es ja viel Leute, die nicht Christen sind und sich auch an die 10 Gebote halten würden. Wie gehören für dich Christsein und künstlerische Freiheit zusammen?
Also ich muss erst mal einhaken. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich mich als gläubige Christin bezeichnen würde. Tapfer. Ich bin natürlich Christin. Ich bin gläubig. Der Begriff gläubige Christin, der eckt bei mir auf eine Art ein bisschen an. Das klingt für mich nach einer Schublade, die mir ein kleines bisschen zu eng ist an bestimmten Stellen.
Danke.
Weil glaube ich, das, woran ich glaube, ist nicht so 1:1 im Christentum, glaube ich, verortet. Das würde jetzt ein sehr, sehr großes Fass aufmachen. Da müsste man jetzt wahrscheinlich nochmal einen echten Theologen hier mit am Tisch sitzen haben, der das nochmal anders einordnen könnte. Auch wenn wir natürlich beide in dieser Disziplin auch sehr interessiert sind. Also, ich finde diesen kirchlichen Rahmen, den wir haben, wir sind ja nicht in dem Sinne ein Kirchenchor, sondern das ist eher eine Art fortlaufende und wie ich finde sehr schöne und positive Zusammenarbeit mit der Kirche. Und wir erwarten natürlich auch, dass Leute, die in der Kantorei mitsingen, die werden geistliches Repertoire singen, die werden geistliche Texte singen. Und die müssen für sich irgendwie mit diesen Texten verbinden können. Das können sie aber in einem sehr, sehr weiten Rahmen tun. Ich kann mal ein Beispiel erzählen. Ich weiß das noch, wie wir gearbeitet haben am Anfang vom Credo der Gospelmesse von Robert Ray. Und die fängt ja an mit so einem mehrfach wiederholen, I believe, I believe, I believe, I believe.
Und
ich glaube, ganz genau. Das wird mehrfach gesungen, bevor der Text erstmal weitergeht. An wen glaube ich denn? So. In dem Moment ist das natürlich der Messtext und dann ist es klar, an wen man glaubt. Aber für mich steckt in dieser Art, wie der Robert Ray, der nun wirklich ein gläubiger Christ im Wortsinne ist, das komponiert hat, steckt eine ganz schöne Offenheit drin, nämlich zu sagen, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, dann gibt's eine Fermate, also so einen Haltepunkt in der Musik und dann kommt erst ich glaube an Gott und so weiter. Und dann kommt das eigentliche Credo aus dem Messtext. Und für mich hat das so einen Raum aufgemacht, um zu sagen, füllt das mal für euch selber mit Sinn. Woran glaubt ihr denn? Und jeder, der für mich an Menschen glaubt, an Gemeinschaft glaubt, an die Liebe glaubt, was Dinge sind, an die ich sehr stark glaube, das ist für mich eine gläubige Person. Und der glaubt an Gott. Und das sind Synonyme für Gott. Das habe nicht ich erfunden, das hat auch nicht Gustav Mahler erfunden, von dem es schöne Zitate zu diesem Thema gibt. Das ist ein ganz, ganz alter Gedanke und ich finde den sehr schön und sehr richtig. Und ich glaube, an diesem Punkt hat auch jeder im Chor gesagt, ja, ich glaube an etwas. Ich glaube, wir haben da niemanden, der sagt, ich glaube an nichts. Denn ich glaube, dass wenn man an nichts glaubt, dann ist man verloren. Dann weiß ich wirklich nicht, wie man das schafft, seinem Leben einen Sinn zu geben und die Dinge auszuhalten, die in der Welt passieren, an die man eigentlich nicht glauben kann und möchte. Und deshalb denke ich, dass diese Verbindung, wie du gesagt hast, zwischen geistlicher Musik und in Anführungszeichen weltlicher Musik, die sind sehr eng, weil es gibt dann auch Liebeslieder, das sind für mich dann letztlich auch geistliche Lieder, weil die von der Liebe handeln oder weil die von Vertrauen handeln oder weil die von Hingabe handeln. Und das ist für mich alles, das ist Glauben letzten Endes, aber das ist nochmal ein sehr, sehr weiter Glaubensbegriff, den ich da gern zugrunde legen würde.
Wow. Möchte ich gerne allen Theologiestudentinnen und Studenten als Anregung geben. Und ich sage das aus einem ganz bestimmten Grund. Ich mag eine Pfarrerin aus Berlin-Tempelhof sehr gerne. Theresa Liebt nennt sie sich auf Instagram. Die ist also auch Internetbeauftragte ihres Kirchenkreises. Und die hat neulich in einem Interview mit dem RBB eine schreckliche Aussage treffen müssen, die aber, glaube ich, ganz wahr ist. Die sagt, als ich aus dem Theologiestudium gekommen bin, musste ich erstmal wieder Deutsch lernen. Und das ist natürlich im Grunde so brutal in seiner Konsequenz, dass ich denke, Robert heißt er mit vorne, Robert Ray,
ja,
hat mit der Fermate, du schlüsselst es so auf, mit der Fermate, das ist ein Doppelpunkt, eingeladen, jeder ihrer persönlichen Göttlichkeit, was du jetzt gerade aufgeschlüsselt hast, ja, da so wünsche ich mir, also jetzt sag ich mal die Frage, ich habe dann, wie wünschst du dich die Kirche der Zukunft? Ich sage erstmal, das ist genau das, was ich mir von der Kirche der Zukunft wünsche. Und das ist dann eben nicht mehr eine Kirche als Häuser, als dicke Mauern, die manchmal auch nass sind und muffig riechen. Das ist auch nicht eine Kirchenverwaltung, die notwendig ist, aber auch Ungerechtigkeit und so weiter, sondern das ist Ekklesia, ist ja die Kirche, Ekklesia ist ja die Gemeinschaft aller derer, die du beschrieben hast. Das wäre Ekklesia, das wäre die Kirche. Es gibt doch einen Unterschied zwischen was war denn von den Beatles? Can't Buy Me Love zum Beispiel. Kann man sich Liebe kaufen? Haben wir mal als Chorsatz gesungen. Es gibt doch einen Unterschied zwischen Beatles-Songs und zwischen den Messen, den vielen Messen, die wir bearbeitet haben. Und wo ich dir ausdrücklich zustimmen möchte aus meiner Erfahrung, dass Menschen, die mit Kirche überhaupt nichts zu tun haben wollen und auch mit Bibel und so wenig zu tun haben, aber mit der Arbeit an diesen Texten, sich mit dieser archaischen Geschichten auseinandergesetzt haben. Und eins muss ich noch erwähnen, als wir mit dem Jugendchor zusammen geprobt haben, da sagte ein junges Mädchen, ja, was jetzt, niedergefahren zur Hölle? Ich dachte, der ist auferstanden. Und dann hast du das erklärt. Und da habe ich gedacht, jetzt ist ja hier Konfi-Unterricht. Oder, obwohl die sich wahrscheinlich gar nicht konfirmieren lassen will. Aber das ist schöne, am lebendigen Musikobjekt, schöne Vermittlung. Was ist Spiritualität für dich? Und kann dir diese Story von damals noch irgendetwas geben? Also,
Es gibt doch einen Unterschied zwischen Can't Buy Me Love und Credo.
Natürlich gibt's den Unterschied, aber das sind beides, wenn man jetzt die beiden konkret vergleichen möchte. Die handeln ja beide davon, also auch Can't Buy Me Love handelt ja davon, Liebe kann man nicht kaufen. Das ist also ein Schritt weg von der materiellen Welt in die spirituelle Welt hinein. Das wäre schon mal was Verbindendes. Und es ist einfach beides Musik. Und das ist das, was die Musik so unfassbar gut kann, ist nämlich eine universelle Sprache zu sein, die, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber die einfach wirklich jeden erreicht. Ich habe wirklich noch keinen Menschen in meinem Leben getroffen, der gesagt hat, ich kann Musik nicht leiden, ich brauche keine Musik, ich höre die Musik, das gibt's nicht. Das erreicht jeden und das erreicht eben interessanterweise auch Menschen aus völlig anderen Kulturen. Und wir sehen an diesem großen Interesse auch an Weltmusik, an kulturellem Austausch, an gegenseitiger Befruchtung verschiedener Kulturen, dass das einfach eine Sprache ist, die unabhängig von der gesprochenen und geschriebenen Sprache ist. Und das ist halt eine ganz, ganz, ganz große Qualität. Und Musik hat eben auch diese Fähigkeit, direkt Gefühle zu transportieren, was in dem Sinn wirklich keine andere Kunstform so kann. Vielleicht der Tanz. Ich würde sagen, Tanz ist ähnlich, aber getanzt wird normalerweise zu Musik. Das heißt, das ist dann letztlich auch wieder ein musikalischer Ausdruck im weitesten Sinne. Das ist aber was Literatur nicht kann. Die muss erst übersetzt werden. Die spielt vielleicht mit Bildern, die in einer anderen Sprache gar nicht so gut funktionieren, sodass das gar nicht ohne weiteres gut übersetzbar ist. Bilder. Bilder können das bis zum gewissen Grad, die brauchen aber auch oft mehr Kontext. Also wenn ich zum Beispiel von einem Bild aus dem 17. Jahrhundert, was ein geistliches Thema hat und ich verstehe die Ikonografie nicht auf dem Bild, dann finde ich vielleicht immer noch, dass das ein schönes Bild ist oder ich denke, was soll denn das sein? Was ist denn das für eine Situation? Was ist da eigentlich dargestellt? Also das ist oft ein bisschen schwieriger zugänglich und Musik hat einfach dieses direkte in den Körper gehen, in die Menschen tief hineingreifen und die Menschen bewegen und verändern. Und das funktioniert einfach 1:1 und no matter what bedingungslos. Du hast die erste Frage gestellt, die zielte, glaube ich, so ein bisschen auf klassische Musik, Popmusik, wenn man jetzt mal so unterscheiden möchte. Diese Unterscheidung zwischen E-Musik und U-Musik, das ist eigentlich eine Erfindung der GEMA. Ist so. Das hätte im Grunde niemand so wirklich gebraucht. Natürlich sind das verschiedene Ansätze, die aber an ganz vielen Stellen aus den gleichen Wurzeln sich speisen. Und es gibt heutzutage ganz viele so Musikerbiografien, wo Leute mit 40 Jahren nach einer kompletten klassischen Karriere komplett umschwenken und ein ganz anderes Genre nochmal bedienen. Es gibt auch wahnsinnig schöne Projekte, in denen sich das beides begegnet. Ich habe letzte Woche ein fantastisches Konzert gehört, das Bundesjugendorchester mit dem Bundesjazzorchester zusammen in der Philharmonie, mit lauter Kompositionen für genau diese Besetzung, die sich stilistisch eben auch auf die schönste Art und Weise zwischen den Welten bewegen. Und da ist also, ja, da ist eigentlich eher eine ganz große Schnittmenge auch zwischen diesen beiden Welten, würde ich sagen, ja.
Und am Schluss eines langen Gespräches frage ich Katharina noch nach ihren Erfahrungen bei der musikalischen Früherziehung. Schließlich sind ihre beiden Söhne ebenfalls mit großer Leidenschaft und großer Kompetenz Musiker geworden. Und es geht um das, was viele Eltern als Herausforderung in der musikalischen Früherziehung ihrer Kinder kennen, ums Üben, um Ausdauer und um die Disziplin.
So, natürlich ist gerade bei jüngeren Kindern, man muss ein bisschen dran sein und man muss versuchen, denen zu vermitteln, üben steht nicht wirklich zur Diskussion. Das muss nicht immer super laufen, aber man kann nicht eine Woche lang nicht üben und dann zu seinem Instrumentallehrer gehen und sagen, sorry, ich habe nicht geübt. Das ist für den Lehrer kein schöner Move, das ist aber auch für den Schüler kein schöner Move. Also man muss irgendwie versuchen, da eine Disziplin zu installieren, ohne dass die Kinder dabei todunglücklich werden und das als einen Zwang und einen Druck erleben. Und die haben beide Phasen erlebt, wo sie darum auch, also damit auch gerungen haben und gekämpft haben und überhaupt erstmal eine gute Überroutine entwickeln. Das bleibt ja immer weiter ein Thema. Ich habe auch immer noch Tage, wo ich übe und nachher denke, boah, das war nicht gut geübt jetzt. Da hast du dich jetzt nicht so viel vorangebracht. Also das bleibt lebenslang ein Thema, da gute Methoden zu entwickeln. Und jetzt ist es ja so, dass der ältere Sohn, der unterrichtet mittlerweile auch, der hat 4 kleine Klavierschüler und gibt da jetzt auf eine sehr schöne und interessante Art ganz viel weiter von dem, was er selbst im Unterricht als Schüler erlebt hat und versucht auch Sachen zu transformieren, die er selbst vielleicht nicht mochte an seinem eigenen Unterricht und die zu verbessern und versucht Sachen zu reproduzieren, die er mochte an seinem eigenen Unterricht, also und entwickelt da jetzt so seine eigene Methode. Ja, das sind alles Dinge, die sind eigentlich permanent im Prozess.
Also ich habe wieder einen Satz gelernt, den ich mir unbedingt merken muss. Üben steht nicht zur Disposition. Toller Satz, ist ja sowieso in der Kindererziehung immer auch richtig, aber eben auch bei der Kunst, auch bei der Kultur.
Ja, weil man für sich selbst sonst nicht weiterkommt. Ne? Ich kann vielleicht noch mal eine Geschichte erzählen in dem Zusammenhang, die finde ich ganz interessant. Die kommt aus dem Kinderoperprojekt, wo es um einen Jungen ging, der eigentlich sehr affin zu dem war, was wir da machen. Der war auch talentiert, der war auch gut, der war auch lieb, der hatte aber extrem große Konzentrationsschwierigkeiten. Das wäre heutzutage ein Kind, was man wahrscheinlich mit ADHS diagnostizieren würde, ich weiß es nicht. Das war damals noch nicht so verbreitet, war vielleicht auch ganz gut. Also der hat sich mit einer Probendisziplin einfach nur im Sinne von 45 Minuten lang mit einer Gruppe proben und nicht die ganze Zeit stören und diese Probe sprengen, damit tat er sich sehr, sehr schwer. Und dann hatten wir wiederholt Gespräche mit dem Vater darüber. Und in so einem Gespräch sagte dieser Vater, oh ja, ich hasse aber auch das Wort Disziplin. Wenn ich das schon höre, da wird mir ganz anders. Ich verstehe, warum der das gesagt hat und was der damit meinte. Aber in dem Moment habe ich dem geantwortet, ja, aber was ist denn mit den eigenen Sachen, die man selbst machen und umsetzen und realisieren will, das kann man doch nicht, ohne dass man sich selbst disziplinieren kann, die umzusetzen. Und wenn er das jetzt hier nicht lernt, wann und wo lernt er denn diese Disziplin, um seine ureigensten Interessen durchsetzen und verfolgen zu können? Und das war interessant, weil da war dieser Vater relativ baff, weil der über dieses Wort Disziplin in dem Sinne noch nie nachgedacht hatte. Für den war das was ganz Negatives, von außen aufgedrücktes und nicht etwas, was man erlernt, um sich selbst zu befähigen und dann selbst seine eigenen Sachen machen zu können. Und das ist, glaube ich, die Art von Disziplin, die wir versuchen müssen, in der Musik für uns selber und für unsere Kinder zu installieren, damit die selber lernen können, künstlerisch sich auszudrücken, weil das geht ohne Disziplin überhaupt nicht, weil man dann keine Fähigkeiten hat, mit denen man das ausdrücken kann.
Toll, ich denke gerade, Disziplin, also alle 3 meiner Kinder haben Disziplin auch über den Sport gelernt, wenn man den ganz, aber es ist natürlich was anderes, da ist dann wieder die Hochleistung, da geht's so nicht so sehr um das Herzensöffnung oder um das sich öffnen können, sondern um das auch oft verkrampft. Ich finde das einen ganz wichtigen Hinweis und will dazu gleich den Filmtitel-Tipp geben, 4 Minuten, wo die Strafgefangene schreckliche Missbrauchserfahrung aus der Kindheit und straffällig geworden und im Klavierspiel im Gefängnis sich das Herz öffnet und wollte noch nachtragen vorhin, als wir über Dramaturgie und Theater gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob du schon drin warst. Meine herzliche Empfehlung, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke.
Natürlich, wundervoll.
Unglaublich, auch Disziplin, auch die ganzen Widersprüche. Macht Lust auf Kunst.
Ja, und der Leistungsaspekt ist natürlich, das will ich jetzt auch gar nicht schönreden, der spielt in der Musik genauso eine ganz große Rolle und gerade in der klassischen Musik. Das ist ein Hochleistungssport. Wenn du 6-7 Stunden am Tag ein Instrument übst, das ist ein Hochleistungssport. Da sind wahnsinnige Leistungserwartungen, da ist genauso Druck, da ist genauso Wettbewerb. Das ist an vielen Stellen mit dem Sport vergleichbar, aber Sport ist, wenn ich jetzt sage, keine Kunst, das klingt ganz blöd, so wie wenn man sagt,
Körperkultur, Kunst, sagt man auch.
Du weißt, was ich meine. Es ist, es hat nochmal eine andere Tiefe und eine andere Dimension, die der Sport für mich nicht hat. Aber ich möchte damit niemandem auf die Füße treten, weil ich weiß, dass es Leute gibt, für die Sport genau diese Dimension eben auch eröffnet. Ja.
Was hoffst du, dass Menschen spüren? Wir kommen zum Schluss. Wenn sie unter deiner Leitung singen oder ein, nein, ich muss vorher noch sagen, Ach, das, die Twissen-Texte von Katharina Tarjan im Konzert sind ein eigenes Kapitel. Ich habe das so oft gehört. Das ist eine Hinführung, aber nicht nur, ja, das ist das Setting, warum und wann dieses Stück entstanden ist und was sie sich gedacht hat, das in dieser Reihenfolge zu bringen. Und ich denke manchmal, erst im Konzert kapiere ich eigentlich an dem, was meine Chorleiterin dort vorne sagt, was der wirkliche Sinn dessen ist an dieser Stelle. Ich glaube, ich muss das jetzt einfach nachtragen, gar nicht mehr fragen, aber die größere Frage ist, was hoffst du, was Menschen spüren, wenn sie unter deiner Leitung singen, das sind die Akteure, oder ein von dir mitgestaltetes Werk erleben? Was hoffst du, dass da passiert?
Also, ich hoffe, die spüren sich selbst. Ja. Das wäre schon mal eine schöne Sache. Ich hoffe, die spüren die Kraft der Musik, das Ermutigende, auch das Traurige, das Fröhliche, das Berührende, diese ganze Bandbreite an Emotionen, hoffe ich, dass die da mitkommt. Und vielleicht das Allerwichtigste, ich hoffe, die spüren eine Verbundenheit miteinander und im allerbesten Fall mit der Welt.
Besser kann man das Schlusswort nicht sagen. Danke dir, liebe Katharina. Ich habe nach 13 Jahren Kanterei nochmal ganz, ganz viel über die Musik, über dich und über die Wirkung der Musik im gesellschaftlichen Raum gelernt. Herzlichen Dank. Gibt es irgendeinen Wunsch, irgendeine Utopie, die du dir für die Zukunft noch auf deiner Bucketlist, in dem Alter macht man sich noch keine Bucketlist, aber noch irgendwas, was du so, was noch reifen will oder soll? Irgendetwas, was schon spruchreif ist? Es gibt ja viele nicht spruchreife Dinge, die man so in sich rumschleppt.
Ja, nicht spruchreif ist das. Ich sag das mal trotzdem, weil das tatsächlich so eine kleine utopische Idee ist. Ich würde wahnsinnig gerne irgendwann hier in Wandlitz mit den vorhandenen Gruppen plus weiteren Menschen irgendein Projekt realisieren, was den Chor nochmal öffnet, über den Chor hinaus und was noch eine größere Bandbreite an Menschen erreicht und zusammenbringt. Wie das aussehen kann, weiß ich noch nicht genau, aber es ist in meinem Hinterkopf und das ist ein Wunsch.
Bleiben Sie dran, stay tuned. Die kommenden Sendungen verschieben sich um einige Jahre. Danke, Katharina, für das wunderbare Gespräch.
Sie hörten Folge 1 des Podcasts Dazwischen. Menschen vor Ort und zwischen den Welten, der in Zusammenarbeit mit der Redaktion des Gemeindebriefs der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Basdorf-Wandlitz-Zülsdorf herausgegeben wird. Alle 3 Monate wollen wir Ihnen und Euch Menschen aus Wandlitz vorstellen. Dazwischen. Für den nächsten Podcast haben wir einen freundlichen älteren Herrn eingeladen, einen der ältesten und am längsten zivilgesellschaftlich in Wandlitz engagierten Menschen. Viele kennen ihn, aber ich möchte ihn noch mehr kennenlernen. Erfahren von seiner Jugend, von seiner christlichen Sozialisation in der DDR und danach, von seinen Enttäuschungen, von seinen Utopien und von seinen Lebenserfahrungen. Manche können schon raten, wer es ist. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal dabei sind, ab Anfang September beim Podcast Dazwischen, Menschen vor Ort und zwischen den Welten.